NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Ein Blick auf einige unserer Themen. Vergiftete Lebensmittel, Tatverdächtiger festgenommen, Polizei gibt aber noch keine Entwarnung. Sondierungen mit Union und FDP, kleiner Parteitag der Grünen votiert für Jamaika-Gespräche. Verhärtete Fronten in Spanien vor dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Umzug von EU-Behörden in London, schlechte Karten für Bonn und Frankfurt. Außerdem bei uns das Wichtigste vom Sport am Schluss unserer Sendung. Die Polizei ist sich sicher, sie hat den Supermarkterpresser gefasst. Der Mann hat mehrere Gläser mit Babynahrung vergiftet und diese dann in Friedrichshafen am Bodensee in die Regale von Geschäften gestellt. Er forderte einen Millionenbetrag. Nach der Festnahme des Tatverdächtigen gaben die Ermittlungsbehörden am Nachmittag in Konstanz eine Pressekonferenz. Einzelheiten von Karin Wehrheim.
Es handelt sich um einen 53-jährigen vorbestraften Deutschen. Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass der Mann ein Einzeltäter ist. Der Chef des Polizeipräsidiums Konstanz sagte auf einer Pressekonferenz am Nachmittag:
Es ist eine Person, die in ihrer Biografie durchaus Brüche hat, die in der Vergangenheit bereits psychische Auffälligkeiten gezeigt hat. Und ich würde ihn mal als Einzelgänger exzentrisch bezeichnen.
Der 53-Jährige war gestern Nachmittag mit einem Großaufgebot der Polizei in seiner Wohnung in Ofterdingen im Kreis Tübingen festgenommen worden. Dort lebte er seit 2 Jahren. Er habe keinen Widerstand geleistet, so die Polizei. In seiner Wohnung fand sich eine Flasche Ethylenglykol. Dieser giftige Stoff war vor 2 Wochen in 5 Gläschen Babynahrung in Einkaufsmärkten in Friedrichshafen gefunden worden.
Das Gebinde, das wir sichergestellt haben, hatte eine Füllmenge von 500 Millilitern. Da war etwa noch die Hälfte drin.
Außerdem entdeckten die Ermittler Dinge, die der Erpresser auf dem am Donnerstag veröffentlichten Fahndungsvideo trug.
Konkret war es so, dass wir zwischenzeitlich Schuhe, die optisch denen auf dem Bild sehr nahe kommen, denen im Grunde entsprechen, sowie eine schwarze Umhängetasche gefunden haben in einem Altkleidercontainer in der Nähe des Wohnortes.
Der 53-Jährige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt, wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Laut Staatsanwaltschaft schweigt der Mann bisher. Auch nach der Festnahme bleibt die Warnung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorerst bestehen. Der baden-württembergische Verbraucherschutzminister Peter Haug, CDU, sagte:
Wir wissen ja nicht, ob dieser mutmaßliche Täter jetzt in den letzten Tagen noch irgendwelche Lebensmittel ausgebracht hat, die vergiftet gewesen sind. Da brauchen wir erst Klarheit. Ansonsten aber will ich mich ganz herzlich bei den Verbrauchern bedanken, bei den Bürgern bedanken, die zu diesem Verhandlungserfolg, zu dem schnellen Verhandlungserfolg beigetragen haben.
Die Polizei in Konstanz bestätigte unterdessen, dass es heute einen verdächtigen Fund in einem Drogeriemarkt in Speyer gab. Die Ermittlungen dazu laufen jedoch noch.
Die Ermittlungsbehörden gehen also davon aus, dass sie den Erpresser gefasst haben. Doch trotz dieser Festnahme gibt die Polizei für Kunden von Lebensmittelmärkten noch keine Entwarnung. Wir haben es eben gehört. Allerdings ist man in den Supermärkten trotzdem sehr erleichtert. Dirk Polzin hat sich in einem Geschäft in der Bodenseeregion umgehört.
Gott sei Dank haben
sie. Soll ich gleich hier reich weg? Ja, es ist schon ein mulmiges Gefühl.
Schon heftig, was er da macht, aber dann ist es ja super.
Gott sei Dank, dass noch bestand.
Auf jeden Fall.
So die Reaktion von Kunden in einem Supermarkt im Raum Ravensburg. Erleichtert auch der Inhaber.
Boah, eine gute Info. Du schaust ja jeden Kunden schon 10-mal an. Ich meine, wenn man direkt getroffen ist, dann hast du erstmal Umsatzverlust, weil die Leute so verunsichert sind und kommen nicht mal in deinen Markt mehr vielleicht, gell?
Sowas habe er noch nicht erlebt hier im idyllischen Oberschwaben, sagt der Marktleiter, während sich seine Mitarbeiter um eine Palette Bodenseeäpfel kümmern. Auch diese Angestellte ist schockiert.
Dass man jetzt jedes Aleteglas oder Hipglas aufmachen muss und extra drum gucken, ob es plupp macht oder weiß ich was. Denkt, wie weit muss es eigentlich gehen mittlerweile, dass man so skrupellos ist und sowas macht.
Es herrscht Hochbetrieb in dem Supermarkt, wie immer am Samstag. Auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es ein Rundumsortiment, 15.000 Artikel. Vor einem Regal mit Marmeladegläsern steht eine Frau mit einem vollgepackten Einkaufswagen. Neben Babynahrung hätte der Erpresser auch solche Gläser manipulieren können.
Also wir haben jetzt schon ein bisschen geguckt, ganz klar. Und daheim, wenn wir jetzt einräumen, gucken wir natürlich schon nochmal. Wobei, ganz ehrlich, also bei einem Glas sieht man es dann vielleicht. Aber sehe ich das in einem Joghurt mit einem ganz kleinen Löchle? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und das ist das Bedenkliche ja eigentlich. Aber man kann sich nicht total verrückt machen lassen.
Ja, du guckst sie halt genauer an. Ja.
Meint ein Mann. Ethylenglykol hatte man in den 5 Gläsern gefunden, die in Friedrichshafen vergiftet worden waren. Ein Stoff, der in geringen Mengen gesundheitsgefährdend, in größeren auch tödlich sein kann. Dennoch immer wieder auch Kunden, die sich gelassen geben.
Sie haben jetzt keine Angst.
Die 15 Mitarbeiter in dem Supermarkt jedenfalls waren die letzten Tage angespannt. Die Meldung, auch bei ihnen könnten vergiftete Lebensmittel stehen, kam per Fax.
Also wir haben ein Schreiben von der Zentrale bekommen und wir waren prinzipiell vorsichtig. Haben geschaut, ob irgendwelche verdächtigen Sachen im Regal sind, aber wir haben nichts gefunden bei uns.
Das Glück für den Inhaber, weniger gekauft hat die Kundschaft nicht. Das aber hätte auch anders sein können.
Ich meine, wenn man direkt betroffen ist, also von dem her, haben die Märkte wahrscheinlich in Friedrichshafen oder so schon Umsatzeinbußen gehabt.
Gibt es da eigentlich eine Versicherung oder sowas, die dann den Ausfall übernimmt?
Nee, also ist mir nicht bekannt. Ich meine, im Endeffekt ist es auch schlimm für den Hersteller von Babynahrung. Die haben natürlich richtig mal kurzzeitig massive Einbußen. Ne?
Gut also, dass der mutmaßliche Erpresser jetzt gefasst ist.
Nach der Bundestagswahl ist die Regierungsbildung extrem schwierig, denn die SPD steht bekanntlich für eine große Koalition nicht mehr zur Verfügung. Jamaika, eine Koalition von Union und FDP und Grünen, könnte ein Ausweg sein. Doch die Interessen sind höchst unterschiedlich. Es gibt daher große Zweifel, ob eine Jamaika-Koalition realistisch ist. Viel Skepsis heute auch auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin. Trotzdem haben die Delegierten am Nachmittag offiziell grünes Licht für Sondierungsgespräche gegeben. Informationen von Andrea Müller.
Leicht fällt es den Grünen nicht, sich auf den Weg zu machen nach Jamaika. Die Basis macht auf dem kleinen Parteitag ihrer Skepsis Luft.
Mir fehlt einfach die Fantasie, wie eine Koalition funktionieren soll mit einer CSU, die versucht, die AfD noch rechts zu überholen, weil sie versucht, in Bayern hier Punkte zu sammeln.
Führt uns nicht um jeden Preis in eine Regierung, denn dann werden viele von uns euch nicht folgen.
Viel Applaus bekommen die Warner nicht. Am Ende schickt der Länderrat das Verhandlungsteam ohne Gegenstimmen in die Sondierung. Zuvor hatte die Parteispitze wortreich um Rückendeckung geworben. Niemand hat Jamaika gewollt, beteuert Spitzenkandidat Cem Özdemir. Eine Alternative zur Sondierung gäbe es aber nicht. Die Entscheidungen müssten deshalb breit getragen werden.
Kürzlich hat zu mir jemand gesagt, Jamaika, das sei doch ungefähr so, wie wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 ernsthaft überlegen würden, ein gemeinsames Stadion zu bauen. Ja, ich höre schon das niemals. Aber ich sage euch mal, viel einfacher wird's auch nicht.
Der Wähler hat uns den Auftrag gegeben, sagt der Parteilinke Anton Hofreiter. Nun müssen wir geschlossen in die Sondierung und kämpferisch. 10 Kernvorhaben wollen die Grünen entschieden voranbringen, heißt es im Antrag, den der Länderrat beschlossen hat. Ökologische Fortschritte, soziale Gerechtigkeit, humane Flüchtlingspolitik und ein starkes, solidarisches Europa. Es geht um Inhalte, versichert Hofreiter, und die werden wir nicht verraten.
Nein, natürlich werden wir das nicht machen. Nee, das ist doch kein Regieren. Das ist doch nur ein Posten besetzen. Und ich kann euch eins versprechen. Keiner von uns hat Bock, einfach nur auf Posten rumzusitzen. Nee, dafür ist unser Leben uns zu schade schlichtweg.
Hofreiter gehört zur 14-köpfigen Sondierungskommission. Alle Flügel sind vertreten. Linke, Realos, Spitzengrüne aus Ostdeutschland, koalitionserfahrene Landespolitiker wie Robert Habeck und Ministerpräsident Kretschmann. Das Spitzenduo Göring-Eckardt und Cem Özdemir wird die Sondierungsgespräche führen. Größtmögliche Transparenz verspricht Özdemir. Gerüchte über Kabinettslisten und Geheimtreffen weist er zurück.
Und niemand von uns führt separat Gespräche, niemand von uns führt separat Zusagen. Und es muss völlig klar sein, alles, was da gemacht wird, das entscheiden wir da zusammen.
Die Grünen stehen bereit und warten auf die Union. Die Zeit wollen sie nutzen für Gespräche mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften, Wirtschaft, Verbände und Initiativen. Wir werden gut vorbereitet in die Sondierung gehen, sagt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Aber einfach wird das nicht.
Wer kennt denn hier Oma McLeod? Das ist der weltbeste Hürdenläufer. Der schafft es in weniger als 13 Sekunden 100 Meter und 110 Meter Hürden. Und wo kommt er her? Aus Jamaika. Vielen Dank.
Ob auf die Sondierung auch Koalitionsverhandlungen folgen, darüber entscheidet ein Parteitag. Das letzte Wort über einen Koalitionsvertrag soll die Basis bekommen in einer Urabstimmung.
Nach dem Brexit müssen zwei EU-Behörden London verlassen und umziehen. Es gibt viele Bewerber, weil mit der EU-Arzneimittelbehörde und der EU-Bankenaufsicht nicht nur Renommee verbunden ist, sondern auch Arbeitsplätze und Kaufkraft. Große Hoffnungen machen sich Bonn und Frankfurt. Doch nach Auswertung der Bewerbungen durch die EU sind die Aussichten für diese beiden Städte nicht gerade zu rosig. Zu den Gründen Pascal Lechler.
Es hat so ein bisschen was von Zeugnisausgabe, aber ohne Noten. Man muss die Kommentare schon ganz genau durchlesen. Dann aber kann man sich schon ausrechnen, wer die besten Chancen hat. The offer does not provide information. Auf Deutsch, Angaben fehlen im Angebot. Diesen Satz liest man ziemlich häufig in der Bewertung der beiden deutschen Bewerbungen. Der Finanzplatz Frankfurt am Main will die Bankenaufsicht, kurz EBA. Bonn ist im Rennen für die Arzneimittelbehörde EMA. In den vergangenen 2 Monaten hat die EU-Kommission die Bewerbungen der Städte um EMA und EBA gesichtet und im Hinblick auf 6 Punkte abgeklopft. Unter anderem die Verfügbarkeit von Büroräumen, die Erreichbarkeit der Städte mit Zug und Flugzeug und das Angebot an öffentlichen Schulen. Im Internet finden sich nun, übrigens öffentlich zugänglich, die rund 10-seitigen Bewertungen für jede Stadt. Und da stehen dann eben Sätze wie Angaben fehlen im Angebot oder das Angebot enthält etc. drin. Insbesondere die Bonner Konkurrenz ist enorm. 18 weitere Städte wollen die EMA haben. Kein Wunder, die Arzneimittelbehörde beschäftigt 900 Menschen. Und zudem zieht sie jedes Jahr mit Kongressen und anderen Veranstaltungen rund 40.000 Fachleute an. Ein lukratives Geschäft für die Hotellerie und den Einzelhandel vor Ort. Gerade osteuropäische Städte machen sich große Hoffnungen, den Zuschlag für die EMA zu bekommen. So nach dem Motto, jetzt sind wir mal dran. Schließlich sind viele andere EU-Behörden bereits in den westlichen Mitgliedsländern vertreten. Legt man jetzt die Bewertung von Bratislava neben die von Bonn, dann fällt auf, dass der Satz Angaben fehlen im Angebot in der Bewerbung der slowakischen Hauptstadt so gut wie nie vorkommt. Und auch sonst lesen sich die Kommentare irgendwie wohlwollender als die Kommentare in der Bonner Bewertung. Bonns größtes Manko ist, dass die Stadt am Anfang für die EMA nur Behelfsbüros anbieten kann. Die EU wünscht sich aber, dass ein direkter Umzug von London in dauerhafte Gebäude stattfindet. Zwar hat die EU keine Rangliste erstellt, auf der Bonn jetzt auf Platz 19, also auf dem letzten Platz rangiert, aber man kann davon ausgehen, dass Bratislava wohl ab heute bessere Karten hat als Bonn. Und im Rennen um die EBA ist das wohl Luxemburg. Anders als die Frankfurter bieten die Luxemburger nämlich kostenlose Büros an. Aber noch gibt es keinen Grund, in Bonn und Frankfurt lange Gesichter zu machen. Das letzte Wort haben im November die Staats- und Regierungschefs. Sie entscheiden, wo EBA und EMA hinziehen werden. In der Regel folgen solche Entscheidungen in der EU ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten.
In Spanien sind die Fronten weiter verhärtet. Die Regionalregierung in Barcelona ist fest entschlossen, morgen ihr angekündigtes Unabhängigkeitsreferendum durchzuziehen. Trotz des Verbots des Verfassungsgerichts und trotz des Widerstandes der Zentralregierung in Madrid. Die spanische Regierung will die Abstimmung auf jeden Fall verhindern. Mehrere Wahllokale wurden von der Polizei abgesperrt, Stimmzettel beschlagnahmt. Auf der anderen Seite haben Befürworter des Referendums inzwischen aber Schulen besetzt, in denen am Sonntag abgestimmt werden soll.
Normalerweise hat die Schule Di Putafio im Zentrum von Barcelona samstags geschlossen. Doch heute ist alles anders. Die Eltern haben Aktivitäten im Stundentakt organisiert. Bastelkurse, Kochwettbewerbe oder auch eine Astronomiestunde. Die Schule soll ein Wahllokal für das Referendum sein. Und zufälligerweise dauert das sogenannte Herbstfest bis morgen Abend, bis die Wahllokale schließen. Nach den Worten von Guillem, einem der Organisatoren, gibt es da keinen Zusammenhang. Nein, überhaupt nicht. Unser Ziel ist es, dass die Nachbarn dieses Viertels eine nette Zeit haben. Wir könnten uns nicht erklären, warum Sicherheitskräfte eine Veranstaltung in einem öffentlichen Raum schließen sollten. Zwei Häuserblocks weiter vor der Schule Ernest Lluch. Schüler singen katalanische Lieder. Hier sind sie es, die eine Protestaktion organisiert haben. Ein Basketballspiel, eine Tanzstunde, eine Jam-Session. Zwischen all dem sollen auch hier morgen Katalanen ihre Stimme beim Referendum abgeben können. Planerin Saskia spricht offener als Guillaume in der Nachbarschule. Die Aktion solle die Polizei abhalten, Wahlurnen einzukassieren. Und wenn tatsächlich Beamte in die Schule wollen, gibt es einen Plan. Wir erklären den Polizisten dann erstmal, dass unsere Aktivitäten nichts Verbotenes sind. Und wenn sie damit nicht einverstanden sind und uns aus der Schule schmeißen wollen, dann setzen wir uns auf den Boden. Und die Polizei muss jeden von uns heraustragen. Wir gehen nicht. Solche Aktionen sind es, die sich die katalanische Regionalregierung wünscht. Ihr Chef Puigdemont rief gestern am späten Abend die Menschen bei einer Kundgebung dazu auf, das geplante Referendum zu verteidigen, friedlich gegen die spanische Zentralregierung zu demonstrieren und die massiven Polizeikräfte, die sie nach Katalonien geschickt hat. Ihr alle, die hier seid, wisst, dass wir ganz Katalonien mobilisiert haben. Wir erinnern uns an all das, was ihr in den vergangenen Tagen getan habt, um die Regierung Kataloniens zu schützen, die Institutionen und vor allem die Rechte der Katalanen. Heute haben wir schon gewonnen. Doch viele Katalanen sehen das Referendum auch kritisch. Am Abend wollen sie in Barcelona auf die Straße gehen. Zu den Gegnern der Unabhängigkeit gehört zum Beispiel Pau Guix, katalanischer Schauspieler und Autor. Er lebt in einem Ort im Hinterland Kataloniens und fühlt sich von den Separatisten eingeengt. Die Stimmung ist absolut beklemmend. Wenn ich in mein Dorf komme, steht am Kreisverkehr schon die riesige Flagge der Unabhängigkeitskämpfer auf einem öffentlichen Platz. Kleine Fahnen hängen an allen Laternen. In Barcelona ist das anders, da fällt es nicht so auf. Aber kaum verlässt du die Stadt, fährst aufs Land, erlebst du eine schlimme Atmosphäre. Pau tritt dafür ein, dass Katalonien weiter zu Spanien gehören soll. Er ist einer der wenigen, der das offen ausspricht. Nach der letzten Umfrage des katalanischen Statistikinstituts gehört Pau damit zur schweigenden Mehrheit, zu den 49%, die Nein sagen zur Unabhängigkeit Kataloniens. Auch wenn die Befürworter lauter sind und sich stärker in der Öffentlichkeit zeigen, nach den jüngsten Zahlen stellen sie nur 41% der Katalanen dar.
Aus Barcelona ein Bericht von Oliver Neuroth. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat die US-Regierung immer wieder betont, alle Optionen liegen auf dem Tisch, auch die militärische. Direkte Gespräche mit Kim Jong-un hat Washington bisher abgelehnt. Während seines China-Besuchs hat US-Außenminister Tillerson heute allerdings eingeräumt, es gebe Kontakte mit Nordkorea. Informationen von unserem Korrespondenten Steffen Wurzel.
Die USA wollen im Atomkonflikt mit Nordkorea direkt mit der Führung in Pjöngjang sprechen. Das hat US-Außenminister Rex Tillerson bei einem Besuch in China gesagt. Wir haben 2-3 Kommunikationskanäle in die nordkoreanische Hauptstadt, erklärte der US-Außenminister während seines Besuchs in Peking. Einigen Journalisten sagte er wörtlich, wir sondieren, wir fragen sie, wollt ihr mit uns sprechen? Die Aussage Rex Tillersons ist insofern etwas Besonderes, als dass die USA im Atomkonflikt mit Nordkorea direkten Verhandlungen mit dem Land bisher immer aus dem Weg gegangen sind. Umgekehrt fordert Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seit langem direkte Gespräche mit der US-Regierung auf Augenhöhe. Die USA haben keine diplomatischen Beziehungen mit der Führung in Pjöngjang. Der US-Außenminister machte seine Aussage nach einem Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Der Konflikt um das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas dürfte das beherrschende Thema des Gesprächs gewesen sein. China vertritt schon seit längerem die Haltung, dass sich beide Seiten, Nordkorea und die USA, direkt zusammensetzen sollten. Die USA wiederum drängen China, noch mehr politischen und wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea auszuüben.
Unter US-Präsident Trump hat es bereits mehrere Rücktritte gegeben. Jetzt musste Gesundheitsminister Price seinen Hut nehmen. Der Grund, er hatte mehrfach Privatjets gechartert, auf Kosten der Steuerzahler. Mit dem Rücktritt ist Tom Price seiner Entlassung zuvorgekommen. Reaktionen aus Washington von Thorsten Teichmann.
Der Rücktritt sei richtig, sagt Robert Weissman von der US-Bürgerrechtsbewegung Public Citizen. Der gescheiterte Gesundheitsminister Tom Price habe den Kontakt zur normalen Bevölkerung verloren, so der Vorwurf. Flüge mit Privatjets auf Staatskosten seien ein eindeutiger Beweis.
Taxpayers are outraged.
Steuerzahler sind entsetzt, wenn ihr Geld so ausgegeben wird, zumal wenn Etats gestrichen werden.
Budgets being cut.
US-Senatorin Patty Murray von den Demokraten schrieb kurz vor dem Rücktritt noch einen Brief an Price. Dessen Verhalten sei besonders schockierend, weil die Trump-Regierung ständig verlangt, Ausgaben zu kürzen und verspricht, Verschwendung zurückzudrängen. Die Nachrichtenseite Politico hatte berichtet, Price habe für 26 Flüge Privatjets gechartert. Price hätte anders entscheiden können. Auf der Strecke von Washington nach Philadelphia zum Beispiel gibt es Linienflüge und sogar Bahnverbindungen. Doch der Minister bevorzugte kleine Jets, verband Dienstliches mit Privatem. Das soll den Staat mehr als $400.000 gekostet haben. Und US-Präsident Donald Trump machte sich schließlich Sorgen um sein Aussehen.
Look, I think he's a very fine person. I certainly don't like the optics.
Er ist ein guter Mann, aber das sieht nicht gut aus. Ich habe hunderte von Millionen US-Dollar eingespart. Deshalb gefällt mir nicht, wie das aussieht. Was Trumps Gesundheitsminister zum Rücktritt zwang, waren womöglich nicht die Flüge mit Privatjets an sich, sondern dass er seinen Chef schlecht aussehen ließ. Zurückgetreten aus den falschen Gründen, schreibt Fort Vox auf CNN.com. Price hätte längst Verantwortung dafür übernehmen sollen, dass er die Krankenversicherung, genannt Obamacare, als Gesundheitsminister sabotiert hatte, indem er Etats für Informationen strich und Anmeldefristen kürzte. Der Kongress überprüft derzeit auch mögliche Unregelmäßigkeiten bei Flügen von Finanzminister Steven Mnuchin und Innenminister Ryan Zinke. Trumps Etatchef Mick Mulvaney hat eine schriftliche Erinnerung an alle Ministerien verschickt. Nur weil etwas rechtlich zulässig ist, sei es noch lange nicht richtig, schreibt Mulvaney. Allen müsse klar sein, dass sie Angestellte der Öffentlichkeit sind. Jeder Penny, der ausgegeben wird, komme vom Steuerzahler.
Unter Obama hat es einen Neuanfang der USA mit Kuba gegeben. Doch schon seit Monaten belasten mysteriöse Erkrankungen von US-Diplomaten in Havanna die Beziehungen. Von Akustikangriffen ist die Rede. Die US-Regierung hat nun reagiert und einen großen Teil seines Botschaftspersonals abgezogen. Einzelheiten von Gabi Biesinger.
Fast 60% der Mitarbeiter aus der US-Botschaft in Havanna sollen Kuba verlassen, erklärte das Außenministerium in Washington. Zudem werde die US-Botschaft keine Visa-Anträge von Kubanern mehr bearbeiten. Sie müssten sich die Einreiseerlaubnis künftig bei US-Vertretungen in Nachbarländern besorgen, hieß es. Außerdem sprach das State Department eine Reisewarnung für US-Bürger nach Kuba aus. Die Regierung in Washington reagiert damit auf mysteriöse Erkrankungen mehrerer Botschaftsmitarbeiter, hinter denen sie gezielte Attacken vermutet. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Mitarbeiter in Havanna Gehörerkrankungen erlitten. Es gibt den Verdacht, dass sie absichtlich krankmachenden Schallwellen ausgesetzt waren. Beweise dafür wurden nicht gefunden. Mindestens 21 Menschen seien betroffen. Einige hätten dauerhaft ihr Gehör verloren, erklärte ein Regierungsvertreter. Andere Symptome seien Tinnitus, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen gewesen. Die kubanische Regierung bestreitet, etwas mit den Vorfällen zu tun zu haben. Die Staatsführung in Havanna sei über ihre Botschaft in Washington über den Abzug der US-Mitarbeiter informiert worden. Das US-Außenministerium hatte bisher offiziell immer nur von Zwischenfällen gesprochen. Aus Washingtoner Kreisen hieß es nun, es sei entschieden worden, künftig von spezifischen Angriffen zu sprechen. Vorerst wollen die USA darauf verzichten, im Gegenzug kubanische Diplomaten zur Ausreise aufzufordern, hieß es weiter. Die Entwicklung wirft die vom früheren US-Präsidenten Barack Obama eingeleitete Annäherung der über ein halbes Jahrhundert verfeindeten Nachbarn zurück. Erst 2015 wurden wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen sowie Handels- und Reisebeschränkungen gelockert.
Die Inseln in der Karibik sind von den schweren Stürmen in diesem Monat besonders hart getroffen worden. Hurrikan Irma und Maria sorgten für schwere Verwüstungen. Mehr als 50 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere Milliarden Dollar. Es wird noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis die Infrastruktur vollkommen wiederhergestellt ist. Anne Demmer hat sich vor Ort umgesehen und mit Betroffenen gesprochen.
Mit bis zu 250 Stundenkilometern fegte der Hurrikan Maria über die Karibikinseln hinweg. Im kleinen Inselstaat Dominica starben 27 Menschen, Dutzende werden noch vermisst. Häuser wurden überschwemmt, auf den Straßen flogen Hausdächer umher, Autos wurden wie Spielzeug umgeworfen. Felder sind verschlammt, für das Land war es der erste Hurrikan der höchsten Kategorie 5 in der Geschichte. Der Inselbewohner Marvin hat mit den Aufräumarbeiten um sein Haus herum begonnen.
This is the worst I ever seen. I have witnessed a lot of hurricanes before, but never one like this.
Es ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich habe schon einige Wirbelstürme erlebt, aber so etwas noch nicht. Wir waren vorbereitet, aber nicht auf diese Stärke. Hier wurde alles niedergefegt. Wir werden schon wieder auf die Füße kommen, aber es wird eine Weile dauern. Wir haben die komplette Ernte verloren. Die Felder liegen brach. Wir sollten jetzt Mais anbauen, der schnell wächst, damit wir uns selbst versorgen können. Straßen sind nicht mehr befahrbar. Viele Orte sind komplett von der Versorgung abgeschnitten. Nicht alle konnten bislang von Hubschraubern mit Hilfsgütern versorgt werden. Es fehlt an Nahrungsmitteln, Medikamenten und frischem Trinkwasser. Die Folgen von Maria hat auch Regierungschef Skerrit persönlich zu spüren bekommen. Auch sein Haus wurde überschwemmt. Vor rund einer Woche erklärte er auf der letzten UN-Vollversammlung:
To declare an international humanitarian emergency.
Wir haben hier einen humanitären Notfall. Davon ist aber nicht nur die Dominika betroffen, sondern auch unsere Nachbarn. Wer den Klimawandel anzweifelt, verschließt die Augen vor dem, was wir durchmachen mussten und macht sich lustig über Tausende meiner Landsleute, die ohne ein Dach über dem Kopf voller Angst auf den nächsten Hurrikan warten. Ob und wie der Klimawandel Wirbelstürme beeinflusst, können Wissenschaftler im Moment noch nicht beantworten. Klar ist aber schon jetzt, dass er deren Auswirkungen verstärkt. Auch in Guadeloupe hat Maria gewütet. Die meisten der 80.000 Haushalte sind nach wie vor ohne Strom. Auf der US-Karibikinsel Puerto Rico brach die Stromversorgung für 3,4 Millionen Einwohner komplett zusammen. Kritik wurde immer wieder laut, weil die versprochene Hilfe von US-Präsident Donald Trump nur zögerlich anläuft. Vor allen Dingen für eine Mehrheit der Krankenhäuser ist es eine bedrohliche Situation. Ihnen fehlen Generatoren. Zehntausende mussten zudem ihre Häuser verlassen, weil ein Staudamm gefährliche Risse bekommen hatte. Analysten haben den Schaden in der Region für die Versicherer auf bis zu 85 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird Monate dauern, bis zerstörte Häuser und Infrastruktur annähernd wiederhergestellt sind.
Und wir kommen nun zum Sport. Es geht unter anderem um die Formel 1 und natürlich um die Fußball-Bundesliga. Auf dem Spielplan steht auch das Nordderby HSV gegen Werder Bremen. Ins Studio gekommen ist Tabea Kunze und sie bringt uns jetzt auf den neuesten Stand.
Ja, dann schauen wir doch mal zum Nordderby nach Hamburg. Da sind jetzt knapp 26 Minuten gespielt und es steht zwischen dem HSV und Bremen noch 0:0. Am Nachmittag ist schon einiges passiert in der Fußball-Bundesliga und es ist klar, Borussia Dortmund bleibt auf jeden Fall auch nach diesem 7. Spieltag Tabellenführer. Der BVB gewann beim FC Augsburg mit 2:1 Jamolenko und Kagawa die Torschützen. Aubameyang verschoss einen Elfmeter. Für BVB-Torwart Roman Bürki insgesamt ein glücklicher Sieg.
Wir hatten zwar Chancen, aber leider wollten die heute nicht alle rein. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, wir haben die Bälle nach vorne geschlagen. Oder ja, kurz hinten aufgebaut und dann nach vorne und vorne niemanden gehabt, der die Bälle halten kann. Umso glücklicher, dass wir hier auswärts 3 Punkte geholt haben.
Der BVB bleibt also Spitze. Die andere Borussia hat sich eine Woche nach der Klatsche von Dortmund mit einem Last-Minute-Sieg zurückgemeldet. Mönchengladbach gewann gegen Hannover mit 2:1. Hazard erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit nach einem Elfmeter, den es nach Videobeweis gab. Für den gefaulten Vincenzo Grifo keine klare Sache.
Es war so, dass ich ein Doppelpass spiele mit Matze und ich mit dem Ball ein bisschen zu weit vorlege und wusste nicht, ob der Verteidiger kommt oder nicht. Und dann spüre ich auf alle Fälle, dass er mich trifft, aber ich mir natürlich den Ball zu weit vorlege. Ja, und Gott sei Dank gibt es dann den Videoschiedsrichter. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich spüre auf jeden Fall einen leichten Kontakt. Aber Gott sei Dank gibt es einen Videoschiedsrichter.
Und Gladbach freut sich über einen im doppelten Sinne späten Sieg, denn die Partie hatte 10 Minuten später angefangen, weil die Gäste mit ihrem Bus im Stau standen. Das war also nicht der Tag von Hannover 96. Erst klappt es bei der Anreise nicht und dann auch noch die erste Niederlage der Saison für das Team von Trainer André Breitenreiter.
Ja, natürlich sind wir jetzt enttäuscht, wenn man in der Nachspielzeit den Gegentreffer gegen sich bekommt und das Spiel verliert. Aber im Grunde bin ich wirklich sehr froh über diese klasse Leistung unserer Mannschaft. Das haben uns, glaube ich, heute die wenigsten zugetraut, hier so eine Leistung abzuliefern. Mutig im Ballbesitz, in der Spieleröffnung, klasse. Aber so ist Fußball, es ist eng und da waren wir heute leider der zweite Sieger.
Und für den zweiten Club aus Niedersachsen gab es heute Nachmittag einen Punkt. Wolfsburg spielte gegen Mainz 1:1. Für VfL-Torwart Kuhn Castells ging das in Ordnung.
Ich glaube, das war von beiden Mannschaften, die gute Phasen und schlechte Phasen hatten im Spiel. Es ging immer hin und her. Erste Halbzeit waren wir nicht so da. Nur die letzte Viertelstunde, letzte 20 Minuten haben wir eigentlich gutes Fußball gespielt, haben wir auch Chancen kreiert. Und nach einer zweiten Halbzeit gehen wir eigentlich weiter da drauf, machen wir das Tor und dann müssen wir das zweite Tor machen.
Und eine Partie fehlt uns noch. Eintracht Frankfurt besiegte Stuttgart mit 2:1. Das entscheidende Tor fiel auch hier in der Nachspielzeit. Und dann schauen wir jetzt noch zum Schluss, wie versprochen, zur Formel 1. Da scheint Lewis Hamilton weiter auf seinen nächsten Weltmeistertitel zuzurasen. Beim Großen Preis von Malaysia startet er morgen von der Pole Position. Sebastian Vettel, sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, der muss morgen wegen eines Motorschadens im Qualifying vom letzten Platz ins Rennen gehen. Und los geht es morgen früh um 9.
Das Sportgeschehen, zusammengefasst von Tabea Kunze. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.